glaube, das Mikro ist einfach zu hoch, gell? Und zwar habe ich euch hier jemanden mitgebracht. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Mann. Das ist Mark Zuckerberg. Und er war ein gelangweilter Student in Harvard an einer Spitzen-Elite-Uni in den USA. Und ihm fiel nichts Besseres ein, als 2004 am 4. Februar ein Internetnetzwerk zu gründen, nämlich Facebook. Und ich vermute mal, dass die allermeisten unter uns das kennen, vielleicht sogar darin unterwegs sind. Meine Wenigkeit tut das, ich mag das. Und als Mark Zuckerberg das damals erfunden hat oder ins Leben gerufen hat, da war dieses Netzwerk Facebook erstmal nur zugänglich für die Studenten in den USA und in Kanada. Das war rein für Studenten gedacht, aber es ging nicht lange, ungefähr ein Jahr, dann hat er das geöffnet für eine größere Allgemeinheit und es durften dann sogar kurze Zeit danach Leute ab 13 Jahren, die Internetzugang haben und so weiter, E-Mail-Account, konnten sich da einfach reinklinkern und dieses Netzwerk nutzen. Ein Jahr später war das und 4 Jahre später, also 4 Jahre nach Gründung von Facebook, im Jahr 2008, da war Facebook, diese Firma, ungefähr 300 Millionen US-Dollar wert. Steile Karriere. Ich weiß nicht, ob Mark Zuckerberg sich sowas erträumt hat, als er das ins Leben gerufen hat, aber so war es. Und bis heute zieht es weite Kreise. Und bis heute hat Facebook in unserer Welt unglaublich viel ausgerichtet. An Gutem natürlich, auch wahrscheinlich an Schaden. Facebook selber sagt über sich, also diese Firma oder dieses Netzwerk, sagt über sich, wir möchten dir helfen, dass du dich mit deinen Mitmenschen triffst und Gemeinschaft mit ihnen hast. Das ist ein Ziel von Facebook. Wir möchten dir helfen, dich mit Mitmenschen zu treffen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich denke, für manche Beziehungen stimmt das. Hat Facebook wirklich geholfen? Und für andere Beziehungen hat Facebook wahrscheinlich eher das Gegenteil bewirkt, dass man nur noch online war und gar nicht mehr im richtigen Leben miteinander dann zu tun hatte und die Zeit eben sich nicht mehr genommen hat, sich wirklich zu treffen, nicht nur vor dem Bildschirm. Ich möchte ganz gerne von Mark Zuckerberg und Facebook zu dem Faithbook kommen, nämlich zu dem Glaubensbuch. Und Facebook ist ja ein Gemeinschafts-Internetportal. Faithbook, die Bibel, ist ein Glaubensbuch. Mark Zuckerberg auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Und das Ziel ist sehr ähnlich. Das Ziel, das Facebook hat, nämlich mit Menschen in Kontakt zu bringen, Gemeinschaft zu fördern. Ich würde mal behaupten, Gott hat ein ganz, ganz ähnliches Ziel mit uns Menschen weltweit. Und das Interessante ist, dass Gott das auch ohne Facebook schafft. Naja, er benutzt auch manchmal Facebook dazu. Aber auf jeden Fall benutzt Gott Faithbook, also das Glaubensbuch, die Bibel dazu, um uns auf diesen Weg der Gemeinschaft zu bringen. Und da möchte ich ganz gerne mit euch heute in dieses Faithbook hineingucken, in dieses Glaubensbuch, möchte einen kurzen Psalm mit euch aufschlagen, Psalm 133. Und diese wenigen Verse, es sind gerade mal 3, mit euch gemeinsam betrachten. Da lesen wir, ein Wallfahrtslied von David. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und herabfließt auf den Bart, wie auf den Bart des Hohen Priesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist wie der erfrischende Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dieses geschieht, da hat der Herr seinen Segen befohlen, nämlich Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm 133 ist ein Lied. Auf Hebräisch steht am Anfang dieser Ausdruck Shir Hama Alot, das nennt sich Lied des Hinaufgangs. Und es war für Israel, für die Leute damals klar, wofür dieses Lied zu gebrauchen war, wann man dieses Lied gesungen hat, nämlich zu der Zeit, als mindestens dreimal im Jahr jeder männliche Israelit nach Jerusalem hinaufziehen sollte, hin zu dem Tempel, um die drei wichtigsten Feste, die Gott eingesetzt hatte, zu feiern. Und das war seine Pflicht, das war keine Option, das musste er tun. So steht es nämlich in der Tora, in den fünf Büchern Mose, und zwar zu Passa, zu Pfingstern und zum Laubhüttenfest. So hatte Gott es gewollt, dass jeder männliche Israelit, der fähig war, in der Lage dazu war, dass der zu diesen drei Festen, also dreimal im Jahr, nach Jerusalem pilgert. Da haben sich dann alle aufgemacht und zum Glück nicht nur die Männer. Viele haben ihre Frauen, Kinder und so weiter mitgenommen und sind nicht alleine hingegangen. Das wissen wir zum Beispiel von der Hanna, dass sie mit der ganzen Familie nach Jerusalem zogen zu den Festen und dort gefeiert haben. Also es waren nicht nur die Männer, aber die Männer waren verpflichtet. Die mussten. Weshalb? Nun, weil der Tempel in Jerusalem der einzige Ort auf der ganzen Erde war, an dem Gott gegenwärtig war. Damals. Gott wohnte und Gott thronte in Jerusalem. Und Gott wollte, dass die Menschen zu ihm kommen. Er wollte sie sehen. Er wollte sie nahe bei sich haben. Nun, das klingt jetzt von meiner Seite hier vielleicht ein bisschen hart, ein bisschen aufgesetzt, ja, so ein Muss, so ein Zwang. Nun, das war aber in Wirklichkeit eigentlich etwas großartig Freudiges. Ich denke, die meisten Israeliten haben sich gefreut, dahin zu pilgern. Das war für die wie Europa-Park gehen oder Legoland oder keine Ahnung, wo ihr jetzt im Sommer wart oder so, ja. Aber da sind die gerne hingegangen, weil da hat man sich gesehen. Da gab es leckeres Essen, da hat man gefeiert miteinander. Da ging man zum Tempel und hat Opfer gebracht. Das war etwas Schönes für sie damals. Zumindest meistens, nicht immer. Aber so hatte Gott es gedacht. Und dieses Lied, das David gedichtet hat, ist ein Lied, das sie gesungen haben, während sie da entlang gepilgert sind. Vielleicht sogar noch im Tempel, wo sie die Stufen nämlich hochgestiegen sind zu dem Altar. Denn diese Lieder werden auch als Stufenlieder bezeichnet. Und es kann sein, dass sie das miteinander als große Glaubensgemeinschaft gesungen haben, während sie diese Stufen zum Altar hochgestiegen sind. Ich weiß nicht, wie sie das gesungen haben, also bestimmt nicht so im Sitzen wie bei uns und mit Maske auf. Da war viel mehr Bewegung drin, die liefen ja und die bewegten sich. Und da gab es wahrscheinlich auch Leute, die mit Instrumenten Musik gemacht haben, da gab es so Blaskapelle und sowas in der Art. Also da muss ein Riesentrara gewesen sein, aber es muss gewaltig gewesen sein, wenn die Israeliten damals dieses Lied gesungen haben, und zwar miteinander. Da ist unser Gemeindegesang wahrscheinlich ein bisschen jämmerlich heute Morgen dagegen. Trotzdem, es ist ein Lob an Gott. Auch wenn wenige da singen, Gott wünscht sich, dass wir mit Lobgesang in seine Vorhöfe treten, dass wir zu ihm kommen, dass wir da sind, wo er ist. Und das war im Alten Testament eben der Tempel, das war damals Jerusalem, der Berg Zion. Und David sagt in diesem Psalm eine entscheidende Sache. Er sagt, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Nun, ganz oft geschieht es so, dass wir dann sofort zu uns als Gemeinde kommen und sagen, ja, wie können wir das machen? Moment, eine kleine Vorgeschichte. Nämlich, David sagt hier nicht, wie dieses Zusammenwohnen aussieht. Er benutzt diesen Ausdruck einträchtig beieinander wohnen. Man könnte auf Deutsch auch diese beiden Worte nehmen mit zusammen, zusammen. Also die Israeliten sollen zusammen, zusammen sein. Es sind zwei verschiedene hebräische Worte, die beide das Gleiche meinen. Und das ist so ein Wortspiel in einem Lied. Es ist wie so eine Reimform, kann man sagen. Und das soll zeigen, dass es ein ganz tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl geben soll. Ganz tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl. Nicht auseinander zusammen, sondern zusammen zusammen. Also es ist ganz wichtig, dass in der Versammlung, dass es da ein wirkliches Zusammenkommen gibt. Nun, heute Morgen sind wir hier zusammengekommen. Und ich weiß nicht, ob du auseinander zusammengekommen bist oder zusammen zusammengekommen bist. Also sprich, ob du nur äußerlich hier anwesend bist, aber innerlich bist du, wer weiß wo. Oder ob du auch innerlich ganz hier bist, ja, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein, mit deinem Willen und sagst, ja, ich möchte gerne hier sein, heute Morgen. Denn das sind zwei Paar Schuhe. Es gibt eine Anekdote, Da hat mal jemand, der ganz gerne die Gottesdienste geschwänzt hat, einmal bei einem Treffen ausrichten lassen: Ich bin im Geiste mit euch. Ich bin immer mit euch, auch wenn ich nicht anwesend bin. Und dann haben die lieben Brüder gesagt: Ja, es wäre schön, wenn beim nächsten Mal nicht nur dein Geist mit uns ist, sondern auch der Körper da anwesend wäre. Ja, zur Gemeinschaft gehört nämlich beides zusammen. Nicht nur, dass man im Geiste sich irgendwie kennt und so weiter und verbunden ist, sondern dass man auch körperlich Gemeinschaft miteinander hat, dass man da ist. Das ist eine Grundvoraussetzung für Gemeinschaft. Das ist auch die Grundvoraussetzung, weshalb es diese Pilgerfahrt nach Jerusalem gab. Gott wollte nicht, dass Israel nur im Geiste zusammenhängt. Gott wollte, dass sie sich auch körperlich treffen und sehen. Und das ist ja auch die Herausforderung für uns in der Corona-Pandemie. Ja, schaffen wir es auch körperlich miteinander Gemeinschaft zu haben, anwesend zu sein? Wollen wir das? Innerlich und äußerlich. Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das Interessante ist, dass David das nicht näher vertieft. Er sagt nicht, wie das aussieht, dieses Zusammenkommen. Er sagt nicht, ja, richtig fett feiern oder viel trinken oder tolle Musik oder alle in einer Reihe stehen oder vom Größten bis zum Kleinsten aufgereiht oder im Kreis sitzen. Er sagt das überhaupt nicht, wie dieses Zusammenkommen auszusehen hat. Es gibt keine Form hier. Aber das, was er sagt, ist: Es ist wunderbar lieblich, es ist herrlich, es ist schön, wenn ein wirkliches Zusammenkommen stattfindet. Und natürlich meint er mit Brüdern nicht nur die Männer. Wir wissen als Bibelleser, dass mit den Brüdern natürlich alle gemeint sind. Die ganze Gesellschaft ist damit gemeint. Und dieser Ausdruck hier meint eben auch alle israelitischen Brüder und Geschwister und Menschen, die sich zugehörig fühlen zu diesem lebendigen Gott. Alle sind gemeint mit Brüder. Also dieser Psalm ist nicht nur für uns Männer, sondern er ist auch für die Frauen, er ist auch für die Kinder gedacht. Und wenn alle zusammenkommen, dann ist es wunderbar schön und angenehm. Und das ist der Anlass, den David hier nimmt, um ein Lied daraus zu machen. Ich weiß nicht, wie du persönlich dich über Gemeinschaft freust. Es gibt Menschen, die sind lieber alleine, die haben Gemeinschaft anscheinend nicht so wirklich nötig, die sind lieber allein irgendwo unterwegs mit ihren eigenen Gedanken und Vorstellungen von Leben und von Welt und Gott und so weiter. Aber von dem Ursprung her, von der Schöpfung her, hat Gott das nicht so gedacht, dass man allein im Leben unterwegs ist. Und wir haben gestern hier Hochzeit gefeiert. Und das ist ein tiefer Ausdruck von zusammen, von Gemeinschaft. Zwei Menschen, furchtbar eng zusammen. Eine Familie, sowas von Gemeinschaft. Eine Gemeinde, sowas von zusammen. Gott wollte nicht, dass Leute alleine durchs Leben ziehen, sondern er hat Gemeinschaft gewollt, er hat sie gemacht und er hilft uns auch dabei, dass wir Gemeinschaft leben können. Und jetzt kommen wir zu diesem Beieinanderwohnen. Denn dieses Beieinanderwohnen, das merken wir auch schon in der Bibel, ist etwas, was nicht einfach automatisch funktioniert. Wir lesen in 1. Mose 13, Vers 5 und 6: Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie, und jetzt kommt der Ausdruck, zusammen wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Abraham, der Onkel, sein Neffe Lot, unterwegs mit ihrem großen Hausstand, mit viel Vieh und Besitz. Und dann lesen wir, dass das Land es nicht ertragen hat. Das Land war zu knapp, zu kurz, zu wenig, zu karg. Es ging nicht, dass beide miteinander zusammen wohnten. Also hier war das Land schuld, könnte man sagen. Wir lesen eine zweite Stelle in 1. Mose 36, Vers 6 und Vers 7. Da lesen wir: Und Esau nahm seine Frauen, er hatte zwei, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Und es kommt wieder dieser Ausspruch: Denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen. Und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht ertragen. Auch hier zwei Brüder diesmal, nicht Onkel und Neffe, sondern zwei Brüder. Sie haben auch viel Besitz und das Land, das sie besiedeln möchten, schafft es nicht, beide miteinander zu tragen. Es ist zu eng für beide. Sie müssen auseinanderziehen. Interessanter Gedanke, denn vermutlich haben die Israeliten, als sie das gelesen haben, hier Brüder einträchtig beieinander wohnen, genau diese Bilder vor Augen gehabt. Denn sie kannten ja das Alte Testament. Und sie wussten genau, aha, Abraham und Lot, die haben das nicht geschafft, beieinander zu wohnen. Und auch Jakob und Esau haben es auch nicht geschafft, beieinander zu wohnen. Weshalb? Weil das Land zu wenig war, zu eng war, um beide miteinander irgendwie zu ernähren, um für beide auszureichen. Und wenn man diesen Hintergrund im Kopf hat, was die Israeliten damals wahrscheinlich hatten, dann versteht man auch ein klein wenig, wie dieser Psalm, wie dieses Lied gemeint sein kann. Nämlich, Gott möchte, dass ein Volk, sein Volk, miteinander in einem Land wohnt, wo alle miteinander zusammen wohnen können, wo Platz ist, wo genügend Ernte ist, wo Frieden ist. Es gibt diesen Bibelvers, der sagt, dass Gott Füße auf einen weiten Raum gestellt hat, einen weiten Raum gemacht hat. Und das ist dieser Ausdruck, der hier mit hineinfließt, so unterschwellig. Ja, Brüder können und sollen einträchtig beieinander wohnen, wo Gott ihnen weites Land macht. Und jetzt ist meine Frage auch an euch. Glaubt ihr, dass Abraham und Lot und auch Jakob und Esau nicht hätten beieinander wohnen können in dem Land Israel, da wo sie sich befunden haben mit ihren Herden? Das ist eine schwierige Frage. Wir merken es, sie waren zu dicht aufeinander gehockt. Ja, okay, da musste eine gewisse Trennung da sein, da musste ein gewisser Abstand sein. Aber Gott hatte doch dieses Land wunderbar gemacht, wunderbar herrlich. Wir lesen nämlich in 2. Mose 3, Vers 8 von Gott selber, der über sich selber sagt, und ich bin herabgekommen, um Israel aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also Gott hat seinem Volk ein Land geschenkt, das weit ist und wo es alles in Hülle und Fülle gibt, was sie brauchen zum Leben. Und da hat es anscheinend Abraham und Lot und auch Jakob und Esau nicht miteinander ausgehalten. Zwei Typen. Und später war es ein ganzes Volk, die konnten alle da drin wohnen. Lag es also an dem Land? Lag es an den großen Herden? Oder lag es vielleicht doch an etwas anderem? Nun, ich behaupte, dass es an etwas anderem lag. Und zwar an dem Ungehorsam, den wir in beiden Geschichten finden. Abraham war eigentlich ungehorsam, denn Gott hat er gesagt, geh und verlass deine Familie. Und er hat Lot nicht verlassen, er hat Lot mitgenommen. Und es sind riesige Schwierigkeiten, die sich durchziehen, weil Lot mit dabei war. Bis heute hat Israel dran zu knabbern, mit den Nachkommen von Lot. Und wir sehen da wahrscheinlich Ungehorsam von Abraham. Und es war diese Sünde, dieses Ungehorsam sein Gott gegenüber, weshalb dieser Unfriede da war, weshalb es nicht ging, dass beide zusammen wohnten, weil praktisch äußerlich wäre es wahrscheinlich gegangen. Und auch bei Jakob und bei Esau sehen wir es ganz ähnlich. Die hätten auch zusammen da wohnen können, bin ich mir ganz sicher. Weil da gab es noch Dörfer und Städte und andere Viehhirten und Herden drumherum. Da gab es genug Platz und Raum. Aber warum haben sie es nicht miteinander ausgehalten? Ja, weil sie halt als Brüder sich die Köpfe eingeschlagen haben. Weil sie Gott ungehorsam waren. Weil der Jakob seinen Bruder Esau übervorteilt hat. Weil er ihn betrogen hat. Jakob, der große Betrüger. Er war Gott ungehorsam. Er hat nicht getan, wie Gott es eigentlich wollte, sondern er hat gemacht, wie seine Mutter ihm vorgeschlagen hat. Zu seinem eigenen Vorteil als Egoist. Und das Ende vom Lied ist, sie konnten eben nicht mehr zusammen wohnen. Es war kein Zusammen mehr. Es war nur noch ein Auseinander nachher. Und auch diese Geschichte zieht sich bis heute hin. Bis heute hat Israel Probleme mit den Nachkommen von Esau. Bis heute. David sagt aber, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder zusammen wohnen. Und jetzt verwendet David zwei Vergleiche. Und es sind wunderschöne Vergleiche. Er sagt das erste Mal in Vers 2, es ist wie kostbares Salböl. Und dieses kostbare Salböl, das hat so eine kleine Geschichte. Salböl nämlich kennen wir hier bei uns gar nicht mehr so richtig, denn wir verwenden das ja eigentlich gar nicht. In unserer Gesellschaft in Deutschland, Salböl, was ist das? Nun, Jahwe sagte zu Mose in 2. Mose 30, nimm dir Balsamöle von bester Sorte. 500 Anteile, selbst ausgeflossene Myrrhe, also das ist eine Myrrhe, die man nicht unter Druck rausgepresst hat, sondern die musste von alleine fließen. Das war ganz feine, edle, kostbare Myrrhe. Ja, je halb so viel wohlriechenden Zimt und Würzrohr und 500 Anteile Kassia, ausgewogen mit den Gewichten des Heiligtums, dazu 3,5 Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Salböl für heilige Salbungen herstellen, wie Salbenmischer das machen. Also die wenigsten unter uns sind, glaube ich, Apotheker und Salbenmischer. Aber ich versuche mir das vorzustellen, wie dieser Apotheker dieses Salböl zusammenmischt, aus diesen verschiedenen kostbarsten Rohstoffen. Wunderbar. Und was glaubt ihr, wie das riecht? Und sie sollten das machen im Auftrag Gottes. Und sie sollten es machen, wozu? Sie sollten es machen, um zu salben. Da, wo Gott gesagt hat, ich möchte, dass dieses Öl auf das Haupt von Leuten gegossen wird. Von Königen zum Beispiel, aber auch von dem hohen Priester. Denn der wird hier ausdrücklich erwähnt, Aaron. Und ich stelle mir Aaron vor, wie Aaron geweiht wird als hoher Priester. Und er steht vor dem ganzen Volk, alle gucken zu. Und Mose, der beauftragt war, hat dieses Horn in seiner Hand mit diesem kostbaren, duftenden Salböl. Und ich vermute, dass der Mose, dass der gar nicht mehr klar sehen konnte, weil dieser Duft ihn so benebelt hat, das muss unglaublich stark gerochen haben, also geduftet haben. Wahnsinn. Und dann gießt er dieses Salböl über den Kopf von Aaron und salbt ihn damit im Auftrag Gottes zum hohen Priester über Israel. Und dieses Salböl fließt erstmal auf seine Glatze, falls er die hatte, also ich habe eine, und rinnt dann runter und er gießt und gießt und es fließt weiter. Es fließt ihm über die Augen, es fließt ihm über die Ohren, es fließt ihm in den Bart hinein. So steht es hier im Psalm 133. Das heißt, das blieb nicht nur hier oben, das war nicht nur so ein paar Tröpfchen, sondern das war ein ganzes Horn voll wahrscheinlich, das hier drauf gegossen wurde. Und der Aaron hat angefangen zu stinken, nein, zu riechen, zu duften. Wahnsinn! Also ich glaube, dass dem in dem Moment, dem ging alles zu oder alles, ich weiß nicht, wie der sich gefühlt hat, als dieses Salböl über seinen Kopf geronnen ist, in seinen Bart hinein, ja sogar vom Bart auf den Saum seiner Kleider getropft hat, auf den Kragen. Und das ganze Volk hat es mitbekommen. Und ganz sicher haben es viele gerochen, diesen Duft, der sich da breit gemacht hat. Und ganz sicher hat auch Gott das gerochen. Denn Gott spricht in der Bibel von einem angenehmen Duft, von einem Wohlgeruch, den auch jeder von uns sein soll für ihn. Ich stelle mir das unglaublich toll vor, auch wenn nachher die Kleider versaut sind mit Öl, aber diesen Duftstoff über dein Haupt zu kriegen, das muss ja auch teuer gewesen sein, diese Rezeptur, die hier so vorgeschlagen wird von Gott. Und mit diesem Salböl wird dieser hohe Priester gesalbt und es fließt und fließt und trieft und riecht. Und David sagt, so ist es, so herrlich, so kostbar, so duftend, wenn Menschen zusammenkommen. Er benutzt auch noch ein zweites Bild. Er sagt, es ist erfrischend wie der Tau von dem Berg Hermon. Der Berg Hermon, er liegt im Norden Israels, in Galiläa. Die Golanhöhen sind so ein bisschen bekannt in unseren heutigen Tagen. Das ist da um die Ecke. Und es ist das große Gebirge in Israel. Das höchste, das es da gibt. Und erstaunlicherweise fällt da auch Schnee. Regelmäßig, jeden Winter sogar. Es gibt da sogar einen Skilift da oben. Das heißt, die Israelis können Schlitten und Skifahren im Winter, wenn sie auf den Berg Hermon gehen. Es ist ein relativ großes Gebirge. Also es ist nicht nur so ein kleiner Berg, sondern das ist so ein ganzer Gebirgszug eigentlich. Und David sagt, Gemeinschaft unter Geschwistern, das ist so kostbar wie der Tau, der von diesem Berg Hermon herabfließt. Nun, wir mit unserem ganz nassen Sommer hier in Deutschland, wir können das gar nicht wertschätzen. Für uns ist das völlig normal, zumindest dieses Jahr, dass es viel regnet. Und es ist auch für uns irgendwie selbstverständlich, dass es bei uns einfach regnet und dass es nass ist und grün, dass alles blüht und wächst. Das ist in Israel anders. Da ist es nicht selbstverständlich, dass alles grün ist und blüht. Und wenn dieses Gebirge Hermon nicht dort wäre, dann hätten die Israelis ein Riesenproblem. Die haben ohnehin schon Wasserknappheit, sodass sie das Mittelmeer anzapfen und Wasser aufbereiten. Aber wenn dieses Gebirge nicht da wäre, dann wären sie wahrscheinlich ziemlich am Ende. Es ist der Hauptwasserversorger des Landes. Und nicht nur Israel, auch Jordanien profitiert davon und andere Nachbarstaaten. Und weshalb? Ja, weil da Schnee fällt, aber auch, weil der Tau, die Wolken, hängen bleiben an diesem Gebirge. Die kommen vom Mittelmeer aus, gehen übers trockene Land drüber und dann bleiben sie hängen und regnen ab. Und dieser Tau, der da runterfließt, die Bäche, die da kommen, die da entspringen, die das ganze Land nachher benetzen und fruchtbar machen, ja, wenn das nicht wäre, dann gibt es da nicht viel. Und David sagt, es ist mit der Gemeinschaft so wie mit diesem Tau, der da runterfließt. Ach, ist das gut. Ist das herrlich? Ist das ein Segen für das ganze Land? Wir lesen in 5. Mose 33, Vers 28, und das ist der Moment, als das Volk Israel in dieses gelobte Land, in dieses verheißene Land einzieht. Und Israel wohnte sicher in einem Land voll Korn und Most, dessen Himmel von Tau nur so trieft. Und wo trieft der Tau des Himmels in diesem Land? Natürlich auf dem Berg Hermon und von dort dann ins ganze Land. Ein dickes und fettes Land hatten sie von Gott bekommen. Es sind zwei schöne Bilder, die David hier verwendet in diesem Psalm, um uns zu zeigen, wie, in welcher Art und Weise Gemeinschaft eigentlich schön ist. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Denn er, Jesus selber, unser Herr, unser Heiland und Retter, er betet in Johannes 17, Vers 21, ich bete, dass sie alle, und damit meint er dich und mich, eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Jesus sagt, ich möchte, dass alle Christen zusammen sind, einträchtig beieinander wohnen. Und er geht auch noch weiter. Er sagt dann nämlich, wenn das der Fall sein wird, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, warum glauben heute so wenig Menschen an Jesus? Vielleicht, weil wir nicht zusammen sind. Weil sie das nicht sehen können, wie fein und wie lieblich es ist. Weil sie dieses Empfinden von uns nicht geliefert bekommen, dass das Öl herabrinnt. Oh, so duftend. Dass der Tau herabfließt. Wow, was ein Segen. In dem einen Lied, das wir vorhin gesungen haben, da war diese Frage, was war der Grund? Was war der Grund, dass Jesus starb? Warum starb er? Und die Antwort war, aus Liebe. Johannes 13, Vers 34, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also was war der Grund? Es war Liebe. Und was für eine Liebe. In 1. Petrus 1, Vers 22, da sagt uns der Apostel Petrus, ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt zu aufrichtiger geschwisterlicher Liebe, in Klammer ungeheuchelter Bruderliebe, genau wie in diesem Psalm, fähig seid. So liebt einander anhaltend und aus reinem Herzen. 1. Korinther 13, Vers 7, die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Sie kehrt sie nicht unter den Teppich, sie deckt sie zu, sie vergibt. Das ist was anderes wie einfach Schwamm drüber. Jesus starb, damit wir in ihm eins sind. Das ist das, was wir in diesem Psalm so wunderschön hier zum Ausdruck bekommen. Wie schön und wie lieblich ist es. Und dann heißt es in dem letzten Satz, wo dieses geschieht, wo diese herrliche Gemeinschaft der Kinder Gottes stattfindet. Schon damals im alten Israel und erst recht heute in der Gemeinde. Da hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Und es scheint mir, wenn ich diesen Psalm lese, als ob diese Voraussetzung ein Stück weit an uns hängt. Dass wir Segen von Gott erleben. Dass das nicht nur Gottes Tun ist, der ein großes, fettes, weites Land geschenkt hat, der es möglich gemacht hat, sondern dass es auch an mir liegt, diese Gemeinschaft zu suchen, diese Gemeinschaft zu fördern, diese Gemeinschaft zu schaffen und dass dann Gott Segen schenken kann, ein Leben bis in Ewigkeit. Wir sehen diese Einheit, diese Gemeinschaft auch noch einmal in Epheser 2, wo Jesus selbst Friede geworden ist. Es heißt auch, ja, Christus selbst ist unser Friede. Und er hat die Zweiteilung, die Auseinanderdriften zwischen Juden und Nichtjuden zu einer Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, ihr gehört zu Gottes Familie. Am Ende dieser Predigt die Frage auch an dich, auch an mich: Bist du eins mit Gottes Familie? Zusammen. Nicht nur äußerlich, nicht nur innerlich, sondern beides. Hat Jesus dir Frieden gebracht und somit hast du auch Frieden mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen? Oder gibt es da Dinge, die du vielleicht in Ordnung bringen musst mit Gott, mit deinem Nächsten, damit diese herrliche Gemeinschaft ganz neu durchdringen kann? Und damit wir dann auch miteinander als Gemeinde das Mahl feiern können. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Mahl, das Gott gesagt hat, ich möchte, dass ihr das tut. Und kommt zusammen, körperlich, das kann man nicht im Geiste nehmen. Da muss man anwesend sein. Wenn Brot und Wein, Traubensaft durch die Reihen geht. Bei uns durch die Corona-Zeit ist es so, dass wir es nicht nur durch die Reihen geben, sondern dass jeder nach vorne kommt und sich hier holt. Nämlich Brot und Traubensaft oder Wein. Und dann gehen wir damit auf den Platz und warten aufeinander, damit wir zusammen dieses Mahl miteinander nehmen. Und es ist nicht einfach nur eine äußere Handlung, die wir damit vollziehen, sondern es ist etwas, was Gott befohlen hat, was uns auch zutiefst innerlich in unserem Leben zu Gott hin zieht. Was uns Mut macht, das auch nochmal neu zu begreifen und eben nicht nur durch Worte zu hören, wie jetzt durch die Predigt, sondern auch zu schmecken, zu riechen, zu kosten. So wie das Salböl bei dem Priester Aaron. Gott ist ein greifbarer Gott. Gott ist ein Gott, der sich offenbart in unserem Alltag, überall da, wo wir stehen. Und das tut er auch in dem Gottesdienst auch heute Morgen. Bist du eins mit Gottes Familie? Wenn das der Fall ist, dann schafft Gemeinschaft Segen. Bevor wir zu dem Abendmahl kommen, willst du das sagen, Robin? Okay, komm.